provisorisch legal. Der Drogen-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Provisorisch Legal. Mein Name ist Lydia und heute beschäftigen wir uns mit einer Substanz, die vor allem in Indonesien vorkommt, sich aber als Legal High schon lange den Weg nach Deutschland und Europa gebahnt hat, Kratom. Sprechen möchte ich über diese Substanz oder jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, ob ich Substanz sagen soll, aber das klären wir auch gleich, mit Fabian Steinmetz. Er ist Toxikologe und war schon mal zu Gast bei Provisorisch Legal. Damals haben wir über Opioide und die Opioidkrise in den USA gesprochen. Hallo Fabian.
Hallo Lydia, vielen lieben Dank für die Einladung.
Schön, dass du wieder da bist. Ich starte einfach mal so rein, weil es gar nicht so leicht zu beantworten ist, die Frage. Was ist Kratom?
Ja, gute Frage. Also man kann es natürlich auf verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das eine ist natürlich erstmal so rein botanisch. Da handelt es sich um eine Pflanze, die in Südostasien wächst, dem schönen lateinischen Namen Mitragyna speciosa. Ja, das ist quasi der Kratom-Baum. Aber was man mit Kratom natürlich auch meistens meint, ist ja im Prinzip eine Droge. In diesem Sinne eine Blattdroge. Das heißt, die Blätter werden normalerweise geerntet und dann entweder frisch gekaut oder getrocknet und dann wird ein Tee daraus zubereitet. In Europa, aus Gründen des Blattsparens, wird sehr oft getrocknetes Blattpulver hergestellt, was dann sehr stark komprimiert dann quasi nach Europa und in die USA oder nach Amerika geschickt werden. Und deswegen, also bei uns ist es sehr oft so ein grünes Pulver, ja, ein bitter schmeckendes Blattmaterial. Ja, man kann es entweder als Droge, Rauschmittel in die Richtung irgendwie bezeichnen, man kann es aber genauso gut auch als ein traditionelles Heilmittel betrachten. Also es ist im Prinzip eine Heilpflanze.
Und zu welcher Gruppe gehört es? Also wir haben eben darüber gesprochen, ob man es als Opioid bezeichnen könnte.
Also Kratom hat definitiv opioide Komponente. Also es wirkt auf jeden Fall auch auf das Opioidsystem und zwar durch ein Stoffwechselprodukt, was erst im menschlichen Körper entsteht und das wird auch so erst so peu à peu produziert. Also es gibt auf jeden Fall eine opioide Wirkung, darüber lässt sich auch erklären, warum es zum Beispiel gegen Durchfall und gegen Schmerzen und gegen psychische Anspannung und so weiter, warum das funktioniert. Aber zeitgleich ist die originären Alkaloide, vor allen Dingen das Mitragynin im Kratom, was halt auch andere Wirkungen hat. Und das eher ein bisschen stimulierend. Also eine adrenerge, eine dopaminerge, eine serotinerge Wirkung.
Also eher ein bisschen aufputschend oder anregend.
Genau, genau. Und man sagt auch so, dass ja, niedrige Dosen oder auch relativ frisches Material, dass das eher stimulierend wirkt. Es ist beides, ja. Auch ein Opioid, niedrig dosiert, hat eine gewisse stimulierende Komponente. Ich sag mal, die Opioidwirkung ist auf jeden Fall eine, die man berücksichtigen muss, wenn man sich das Risikopotenzial von dieser Pflanzendroge anschaut.
Wieso?
Weil, wenn man das sehr regelmäßig nimmt und auch mit der Dosis immer höher geht, wenn man aufhört, kriegt man im Prinzip einen Entzug. Also ähnlich wie von Opium. In den meisten Fällen wird es nicht so schlimm sein wie bei Heroin oder Fentanyl, aber trotzdem, man fühlt sich schlecht, man fühlt sich krank, grippeartige Symptome und so weiter. Also man kann davon einen Opioidentzug bekommen. Aber das setzt, wie gesagt, voraus, dass man entsprechend hohe Dosen über einen entsprechend langen Zeitraum konsumiert.
Jetzt hast du natürlich auch schon ein bisschen was davon angesprochen, wie es so wirkt. Wie ist das mit der Dosis? Jetzt meintest du zum Beispiel, traditionell werden diese Blätter ja eher gekaut. Kriegt man da auch schon diese Opioid-Wirkung zu spüren oder ist es da dann eher stimulierend noch?
Ja, also in den meisten Fällen ist es so, dass beides quasi passiert. Leute, die physisch hart arbeiten, die nutzen zum Beispiel Kratom, um einfach weniger körperliche Schmerzen zu empfinden, dementsprechend besser zu arbeiten. Da spielt wahrscheinlich auch die Opioid-Wirkung eine Rolle. Aber die Frage ist halt, bei einer relativ geringen Dosis, wenn man die nicht steigert und dann es absetzt, dürften normalerweise die Entzugssymptomatiken nicht relevant sein.
Wieso bekommt man, oder was bedeutet das genau, dass man Entzugserscheinungen bekommt? Also im Sinne von, was passiert im Körper, dass sich der daran gewöhnt?
Also im Prinzip haben wir in unserem Gehirn Nervenzellen, die durch körpereigene Opioide gehemmt werden können. Diese Zellen werden durch Rezeptoren angeregt. Und wenn man konstant Opioide konsumiert, dann werden irgendwann diese Rezeptoren, weil immer so viele da sind, internalisiert. Die werden dann in die Zelle zurückgezogen, sodass weniger Signale abgegeben werden können, die dann quasi zu einer Hemmung von einem anderen Signal, beispielsweise einem Schmerzsignal, vonnöten ist. Grundsätzlich sind die Opioide, die durch Kratom entstehen, Stoffe, die im Verhältnis zu Morphin und Fentanyl und so weiter wahrscheinlich sogar weniger Toleranz und Entzug ausbilden, aber trotzdem gibt es diesen Effekt. Und es gibt leider, vor allen Dingen seitdem in den USA diese Extrakte verkauft werden, gibt es Leute, die einfach auch sehr hohe Dosen konsumieren. In den USA gibt es inzwischen auch Todesfälle. Meist in der Kombination mit irgendwelchen anderen Drogen. Das heißt, Leute haben sowieso schon Heroin oder sonst was genommen und Kratom war quasi nur eine Komponente. Aber auch nur durch Kratom bzw. Kratom-Extrakte sind schon Menschen in den USA gestorben. Wenn man sich aber jetzt den traditionellen Gebrauch anschaut, in Thailand, in Malaysia, in Indonesien, kann man das nicht feststellen. Da ist es im Prinzip ein ähnliches Sicherheitsprofil wie Kaffee. Also Leute, denen ist das teilweise sehr wichtig und von mir aus kann man da teilweise auch von der Abhängigkeit sprechen. Aber wir reden nicht von Menschen, die irgendwie massive Entzüge haben oder akut davon sterben, weil die Dosis zu hoch ist. Das lässt sich halt so nicht feststellen. Und gleichzeitig muss man dann natürlich auch bedenken, also wie bei jeder Droge gibt es Risiken. Und die Frage ist halt immer, aus welchem Kontext nimmt man das heraus? Ja? Beim Rauchen würde ich schon grundsätzlich Leuten raten, eher auf eine E-Zigarette zu wechseln, als Form der Schadensminimierung. Umgekehrt würde ich jemanden, der nie raucht, würde ich nie empfehlen, anzufangen, E-Zigaretten zu dampfen. Und ähnlich ist es bei Kratom, dass halt viele Menschen, die eine Schmerzproblematik haben, oder die eine Drogenabhängigkeit haben, dass die quasi Kratom finden und dass das für die das kleinere Übel darstellt. Traditionell reden wir auch von einer Region, wo früher sehr viel Opium geraucht worden ist. Das sind im Prinzip sehr viele Menschen sind aus China migriert und die haben quasi den Opiumkonsum mitgebracht. Teilweise kann man das auch in kleineren Ortschaften, es ist immer noch Opiumhöhlen. Aber Leute, die vom Opium runterkommen wollen oder heutzutage vom Heroin oder vom Fentanyl, und witzigerweise auch vom Methamphetamin, was eigentlich komplett anders wirkt, die finden sehr oft einen Ausweg durch Kratom. Ähnlich ist es halt auch in den USA. Ein Grund für die Popularität in den USA ist die Opioidkrise. Also Menschen suchen alternativere, leichtere Opioide. Und ja, es ist ein Opioid, aber es ist im Verhältnis zu anderen Opioiden, hat es ein paar Sicherheitselemente drin.
Kannst du noch einmal kurz für die Hörer, die die andere Folge nicht gehört haben, einmal kurz sagen, was der Unterschied zwischen Opiat und Opioiden ist?
Also Opioid ist der Oberbegriff und der bedeutet halt einfach nur so opiumähnlich wirkend. Chemisch können das alle möglichen Stoffe sein und auch Stoffe, die man quasi jetzt erst herausfindet. Also wie zum Beispiel so ein Stoffwechselprodukt aus Mitrogenin, das sogenannte 7-Hydroxymitrogenin oder das Pseudoindoxylmitrogenin. Das würde, auch wenn das irgendwie chemisch nicht viel mit Schlafmohn und Opium zu tun hat, würde man das unter die Opioide zählen. Und innerhalb von den Opioiden gibt es quasi so eine, so eine traditionelle chemische Klasse, die sich Opiate nennt. Und je nach Definition, da gibt es auch eigentlich zwei verschiedene, da bezieht man sich nur auf die, die quasi auch im Schlafmohn, im Papaver somniferum drin vorkommen. Also Morphin, Codein, Tebain. Manche Definitionen zählen auch semisynthetische, also leicht chemisch veränderte Moleküle mit rein. Heroin wäre so ein Beispiel. Das ist ja ein Diacetylmorphin. Auf jeden Fall Opiate sind halt chemisch nah am Schlafmond dran. Und Opioide ist alles, was irgendwie opiumähnlich wirkt.
Was opiumähnlich wirkt oder was auch chemisch irgendwie opiumähnlich ist?
Opioid wirken. Oder vielleicht, damit man das so ein bisschen besser vorstellen kann, Cannabinoid. Heißt so wie Cannabis wirkend. Und da gibt es Stoffe, die kommen in der Pflanze vor. THC ist ein Cannabinoid. Aber auch ein chemisch veränderter Stoff, der THC ähnlich sieht, wie zum Beispiel HHC, ist auch ein Cannabinoid. Aber auch Stoffe, die komplett anders aussehen, wie diese Stoffe, die auf Spice drauf waren. Ja, JWH018 oder jetzt modernere, wie zum Beispiel 5F MDMB Pinaker. Das sind Stoffe, die haben chemisch überhaupt nichts zu tun. Die sehen komplett, wenn man sich die Strukturformeln anschaut, sehen komplett anders aus. Aber es wirkt auf die Cannabis-Rezeptoren. Deshalb nennt man die auch Cannabinoide. Manche sagen dann irgendwie, das sind Neocannabinoide oder finden irgendwelche schicken Akronyme wie SCRAS, Synthetic Cannabinoid Receptor Agonist oder so weiter. Aber im Prinzip, Oid hinten heißt immer, wirken wie. Und da spielt die Chemie keine große Rolle.
Wenn du sagst oder erzählst, dass Kratom in Südostasien vor allem konsumiert wurde oder auch kulturell so eingebunden ist, wie kann man sich das vorstellen? Also ist das, wird das zum Beispiel zusammen konsumiert? Ist das eher eine funktionelle Substanz in dem Sinne? Ich habe auch gelesen, dass viele das einfach benutzen, um bei langen Arbeitszeiten wach zu bleiben, so um Arbeit besser aushalten zu können. Du hast eben gesagt, um Schmerzen aushalten zu können und so. Aber gibt es da auch so eine, sagen wir mal, so eine gesellschaftliche Komponente dabei, soziale Komponente?
Es gibt beides. Es gibt viele Leute, die wirklich individuell für sich den Konsum einfach integrieren. Egal, ob es jetzt irgendwie ein Wochenendkonsum ist oder um täglich irgendwie was auch immer für Probleme oder sowas zu adressieren. Ja, was ich gesehen habe, war zum Beispiel in einem Bauerndorf, dass man in Indonesien, dass man dort auch, ich sag mal, in einem sehr großen Kessel zusammen Kratom-Tee gebraut hat und wo sich dann jeder quasi daran bedient hat. Es ist trotzdem mehr eine individuelle Droge, wenn man mal so kurz drüber nachdenkt. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie zusammen irgendwie einen Trip fährt, sondern es geht ja schon darum, damit Individuen ein bisschen fitter sind oder ein bisschen weniger Schmerzen wahrnehmen oder weniger Entzugssymptomatiken haben. Und das ist ja schon eher was Persönliches. Oder was Individuelles.
Würdest du sagen, das ist in den USA, und ich meine, Kratom wird ja jetzt auch immer populärer in Europa, auch in Deutschland. Überträgt sich das so? Also ist es eher so eine individuelle Droge auch in den USA und Europa, oder verändert sich da der Konsum?
Ja, ich würde trotzdem sagen, dass es immer noch ein relativ individueller Konsum ist. Aber, ja, wie soll ich sagen, die Verbreitung ist eine andere und die Konsumformen sind anders. Ich habe eben ja mal ganz kurz so von so Sicherheitsaspekten angesprochen. Also, dass ja die wirklich starken Opioide, dass die erst im Körper so peu à peu gebildet werden. Das ist ein Grund, warum man es erstens oral nehmen muss. Ja, das heißt, wenn man es raucht oder spritzt, also den Wirkstoff daraus, hat man gar nicht so diesen Mehrwert. Also man hat da irgendwie so kein High, auf das man hochklettern kann, sondern es muss quasi verstoffwechselt werden. Aber eine andere Sicherheitskomponente bei der klassischen Pflanzendroge ist, schmeckt abscheulich. Und hier haben halt einige Unternehmen in den USA, die haben das quasi umgangen, indem die Shots produziert haben, die halt ja nicht mehr so schlecht schmecken und die man halt relativ schnell runterkippen kann und wo man dann ja relativ schnell gewisse Wirkstoffpegel haben kann. Und das wird dann teilweise wirklich an Tankstellen verkauft. Also direkt an der Tankstelle ein Shot und dann hat man sofort, keine Ahnung, 20, 30, 40 Milligramm Metrogenin-Intus. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, ein bisschen nachteilig, wenn es darum geht, Bewusstsein zu erzeugen, dass es auch eine Droge ist, die abhängig machen kann.
Jetzt muss ich doch noch einmal zurück nach Südostasien, weil ich noch fragen wollte, man spricht ja öfter mal, wenn so Substanzen irgendwo herkommen, man sagt dann, die ist kulturell da eingebunden und verbreitet, aber was heißt das denn konkret? Ist das so wie Alkohol hier oder ist das eine bestimmte Gruppe, die das konsumiert? Wer kommt da überhaupt dran?
Ja, also ich kenne jetzt keine Zahlen zur Konsumprävalenz in den entsprechenden Ländern. Und man muss auch dazu sagen, aktuell kommt der Großteil der Ware, die weltweit konsumiert wird, aus Indonesien, speziell aus Borneo. Aber Indonesien selber ist stark durch den Islam geprägt, wo man relativ kritisch mit Drogen und Alkohol und so weiter umgeht. Also es scheint eine gewisse Toleranz für Kratom zu geben, aber nicht auf einer Ebene, um das jetzt irgendwie wie in den USA zu vermarkten. Da erlebt man trotzdem, dass in den Städten, ist natürlich, also eine Bierfirma wird irgendwie präsenter dort sein als irgendwie Kratom, weil das nicht in diesem Stile vermarktet wird. In Thailand beispielsweise war Kratom, und ich würde auch sagen, wahrscheinlich kennen einen Großteil der Drogenforscher der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, kennen es wahrscheinlich eher aus Thailand. Aber da war es verboten zwischen den späten 40ern und bis vor ein paar Jahren. Und das hat natürlich auch geprägt. Also mittlerweile kann man es jetzt wieder kaufen. Aber es ist dann trotzdem, es ist keine große Produktion. Wie gesagt, der Großteil kommt aus Indonesien. In Thailand ist es dann doch eher so, dass die Leute so das Blattmaterial aus dem Garten verkaufen und dann macht man irgendwie vor Ort ein paar Getränke draus oder kaut ein bisschen was. Da ist halt nicht so eine große Marktmacht irgendwie dahinter.
Wie würdest du das einschätzen für Europa oder auch Deutschland?
Was Konsumprävalenz angeht.
Konsum und auch Vermarktung. Und wie ist da die Rechtslage? Es zählt ja quasi zu den Legal Highs. Es fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Was bedeutet das für die Vermarktung? Was ist ja trotzdem keine sehr populäre Substanz?
Ja, aber sie wächst an Popularität. Also zum einen, wir haben ja selber gesehen, wie viel mehr Interesse es gibt in Form von jetzt irgendwelchen Dokumentarfilmen. Also es gibt auch erste Zahlen zu Konsumprävalenzen. In Tschechien habe ich neulich eine Studie gesehen. Tschechien ist übrigens jetzt auch das erste Land, was jetzt wirklich eine Regulierung plant. Die haben schon das Gesetz dafür verabschiedet, aber das ist so ein Platzhaltergesetz. Es ist ja normalerweise der Default in allen westlichen Ländern, wenn ein Legal High zu populär wird, dann verbietet man es. Und die wollen halt einfach in Zukunft, wenn Legal High populär wird, dann lasst es uns regulieren. Weil wenn es einmal verboten ist, ist es sehr schwierig, es aus dem Verbot rauszukriegen. Das haben wir ja bei Cannabis gesehen. Das haben aber auch Tschechien bei Cannabis gesehen. Die haben da ja ähnliche Ambitionen. Und deshalb...
Was ja dann noch schwieriger ist, wenn es dann populär ist, das dann zu verbieten, dann wollen Leute das ja konsumieren. Also es dann zu verbieten, das ist ja dann umso schwerer, wenn man es dann nicht reguliert, weil Leute konsumieren es ja trotzdem weiter, nur halt unreguliert und illegal.
Ja, und ich sag mal, die Gefahr ist halt auch groß, dass man dann unter Umständen zu anderen Opioiden wechselt, für es quasi schon etablierten Schwarzmarkt gibt. Nein, also es gibt viele Gründe, ein verhältnismäßig mildes Opioid, pflanzlicher Natur, dass man das irgendwie in einem legalen Rahmen lässt. Aber ja, ich denke schon, dass in Europa der Konsum noch zunehmen wird. Mittlerweile ist es, glaube ich, in der guten Hälfte in Europa ist es verboten. In der anderen Hälfte ist es halt so wie in Deutschland unreguliert. Das heißt, es ist offiziell kein Lebensmittel, es ist kein Arzneimittel. Offiziell ist es dann sowas wie ein grünes Pigment oder sowas, was man irgendwie für Kosmetik oder zum Malen oder was weiß ich, eine reine Schutzbehauptung. An sich, nur mal kurz meine Zahl zu nennen, in den USA laut einer Studie 0,8% der erwachsenen Bevölkerung haben mindestens einmal Kratom im letzten Jahr genommen. Ja, also vielleicht mag da ein kleiner Bias drin sein, aber man hat da schon das Gefühl, so, sobald Leute den Begriff kennen, dann haben sie es doch schon mal probiert. Und umgekehrt, wenn man einfach random Leute fragt, kennst du Kratom, dann kriegt man auch doch sehr oft Nein als Antwort. In Tschechien, aber da muss man sagen, das war jetzt nur eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die ja allgemein ja schon, ich sag mal, tendenziell häufiger mit Drogen herumexperimentieren. Da waren es 10-11%, die im letzten Jahr Kratom genommen haben. Also ich denke, beide Zahlen sind nicht repräsentativ, aber trotzdem, dass solche hohen Zahlen überhaupt in der Subpopulation herauskommen, das zeigt schon, dass eine gewisse Relevanz da ist. Und wenn man sich auch einmal überlegt, also wie viele Menschen psychische Probleme haben, wie viele Menschen Probleme mit Schmerzen haben oder auch wie viele Menschen Probleme mit Abhängigkeit haben, ist es ja auch nachvollziehbar, dass Menschen langfristig nach irgendwelchen Lösungen suchen, die gesundheitlich weniger schädlich sind. Meiner Meinung nach muss man das alles immer in Relation sehen. Ich bin vielleicht ein bisschen offener als der durchschnittliche regulatorische Toxikologe, was Drogen angeht, aber es ist trotzdem weniger gefährlich als beispielsweise Alkohol. Und das ist ja immer noch bei uns eine der weit verbreitetsten Drogen.
Ist denn Kratom zum Beispiel auch für die Medizin interessant?
Für die Medizin interessant, definitiv ja. Für die pharmazeutische Industrie eher nicht. Einfach aus dem Grund, da man pflanzliche Materialien jetzt nicht irgendwie großartig patentieren kann. Das heißt, hier müsste man Millionen in klinische Studien reinstecken, kann aber dann kein Patent drauf machen und die nächstbeste Firma kann einen Monat später dasselbe Produkt ohne die Entwicklungskosten, also ohne die klinische Forschung herausbringen. Und parallel dazu gibt es ja auch mittlerweile auch Gesetze oder Vereinbarungen, dass man nicht einfach random aus irgendwelchen indigenen Völkern Pflanzendrogen rausnehmen darf und die vermarkten, sondern man muss denen anteilig was zurückgeben und so weiter. Das alleine deshalb versucht das die Industrie normalerweise zu vermeiden. Aber es wird auf jeden Fall, die Studien, die es gibt, werden auf jeden Fall auch prägend sein. Gerade weil es sich ja wahrscheinlich um Opioide handelt, die im Verhältnis zu anderen weniger stark Toleranz aufbauen und auch das Atemdepressionsrisiko scheint etwas geringer zu sein.
Also das ist ja auch das, was bei einer Überdosis passiert, ne?
Genau. Also der Grund, warum Menschen an Heroin sterben, ist normalerweise, dass sie nicht wissen, wie viel Wirkstoff bei ihnen in der Dosis drin ist und dass sie sich dann überdosieren. Und wenn man überdosiert ist, wird die Atmung flacher. Im Worst Case ist das halt eine Atemlähmung. Das ist da in dem Moment, wo man eigentlich dann mit so einem Naloxon-Spray gegenagieren sollte, sobald die Lippen ein bisschen blau werden. Opioide alleine zu konsumieren und dann an Atemlähmung sterben, damit ist wahrscheinlich die gute Hälfte der Drogentoten in Deutschland erklärbar oder auch in anderen Ländern.
Drogentoten von Opiaten oder Opioiden.
Ich würde sogar fast allgemeinern. Von den illegalisierten Drogen. Mhm. Viel ist auch Mischkonsum und die Kombination Opioide mit Alkohol oder Opioide mit Benzodiazepine. Aber die atemdeprimierende Komponente ist ja trotzdem primär das Opioid.
Was diese Legal Highs angeht, die haben ja in den letzten Jahren, hat man da schon viel drüber gelesen. Und würdest du sagen, dass Kratom da so eine Ausnahme bildet, weil es ja eigentlich, es ist ja in dem Sinne keine neue Substanz, ne? Ist ja schon sehr lange bekannt. So diese Legal Highs, die sind ja ganz oft so Kräutermischungen oder neue, die eben noch nicht vom Betäubungsmittelgesetz gedeckt sind, einfach weil man sie vorher nicht kannte.
Es gibt ja die Begrifflichkeit von NPS, diese neu psychoaktiven Stoffe. Das sind ja oft chemische Substanzen, die von alten Substanzen irgendwie, die schon verboten sind, abgeleitet sind und oft auch mit einem Design, dass die Substanzen auch potenter werden. Die können natürlich in unterschiedlichen Darreichungsformen, also auf irgendeiner Kräutermatrix zum Rauchen, aber auch als ein Pulver zum Schnupfen, Spritzen, Bufen, was weiß ich. Aber also ich finde grundsätzlich die Begrifflichkeit Legal High ist halt eine, also find ich relativ schwammig. Finde ich eigentlich aus mehreren Gründen finde ich nicht gut. Auch weil es so ein bisschen suggeriert, dass irgendwie diese Highs irgendwie legal reguliert sind. Lachgas wird ja gerne so als Legal High bezeichnet. Aber in dem Moment, wo man es inhaliert, übernimmt der Hersteller gar keine Verantwortung für das Produkt. Oder auch Muskatnuss. Wenn man sich damit vergiftet, das Muskatnuss ist nur als Lebensmittel zugelassen. Also in dem Moment, wo man das quasi in Substanzen nimmt, um sich zu berauschen und man quasi schon so eine Zweckentfremdung hat, ist das eigentlich nicht mehr so in diesem Kontext von legal oder illegal. Also ich meine, man kann zwischen legalisierten und illegalisierten Substanzen irgendwie so ein bisschen differenzieren, aber an sich ist das ja auch schon rechtlich nicht so ganz exakt, weil eine Substanz selber ja eigentlich nie einen Status hat, legal oder illegal zu sein, weil es geht ja immer um Tatbestände. Und das können relativ passive sein, wie Besitz, aber an sich ist es ja eher so Anbau, Import, Export, Herstellung und so weiter. Also es geht immer darum, dass Menschen aktiv irgendwas mit einer Substanz machen. Und selbst so eine Substanz per se, also Kokain ist eine kontrollierte Substanz, aber es ist jetzt keine illegale oder keine legale Substanz. Also in dem Moment, wo ich in der klinischen Forschung was mit Kokain mache oder wo ich in der Forensik ein Sample brauche, besitze ich ganz legal Kokain. Also deswegen finde ich dieses Wording nicht so gut und versuche das auch immer zu umschiffen, indem ich dann nicht von illegalen Substanzen, sondern von illegalisierten spreche. Ja, ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite, der Begriff Droge oder Highs oder die sind ja auch jetzt nicht unbedingt sauberer.
Ja, das ist natürlich auch immer generell die Frage, was macht eigentlich etwas zu einer Droge, was zu einem Medikament?
Ja, willst du meine Definition für Droge hören?
Ja, gerne, bitte.
Drogen sind immer nur das, was die anderen nehmen. Ja, anders ist das für mich nicht erklärbar. Also gerade Fentanyl ist ja ein schönes Beispiel. Die eigene Schwiegermutter kann Fentanylpflaster nehmen, um ihre Tumorschmerzen zu bekämpfen. Trotzdem guckt man auf den Obdachlosen, der gerade Fentanyl raucht, herab und sagt, du Junkie, werd mal clean und so. Dabei sind dieselben Moleküle im Blut wie bei der Schwiegermutter. Und in Südamerika gibt es ja viele Regionen, wo man Coca-Tee trinkt. Dort haben die Leute kleine Mengen Kokain im Blut. Aber trotzdem wirken diese kleinen Mengen jetzt nicht unterschiedlich zu dem Koffein in dem Kaffee, den man morgens trinkt. Und trotzdem differenziert man dann so. Und man muss sich das einfach mal andersrum vorstellen, dass Leute in Südamerika irgendwie dann auf Leute herabblicken, weil sie Kaffee trinken. Also deswegen, Drogen sind vom Wording her fast immer, wenn Leute irgendwelche Sätze mit Drogen sagen, geht es immer nur um die Substanzen, die andere nehmen.
Aber würdest du trotzdem sagen, dass Ratum bei diesen Kräutermischungen, die so eine Zeit lang legalisiert im Netz vertrieben werden, so eine Ausnahme bildet?
Also erstmal handelt es sich ja um einen Reinstoff. Also diese Kräutermischung waren ja im Prinzip, also die klassischen Kräutermischungen waren ja wirklich, wirklich random Kräuter. Ich glaube Damiana, irgendwas als Trägerstoff, also irgendwas, was kaum psychoaktiv wirkt. Und dann chemische Substanzen, die psychoaktiv wirken, draufgesprüht. Dann gibt es natürlich auch noch andere Kräutermischungen zum Rauchen. Beispielsweise blauer Lotus oder Giftlattich. Oftmals arbeitet man da auch mit Extrakten, einfach um einen höheren Wirkstoffgehalt zu haben. Oder dieses sehr psychedelische Salvia, Salvia divinorum. Das sind, ich sag mal, so klassische Kräuter zum Rauchen. Aber erstens, Kratom ist nicht zum Rauchen. Zweitens, es ist halt das rohe Blattmaterial in der Regel. Das heißt, davon muss man auch erstmal 2, 3, 4, 5 Gramm irgendwie in seinen Saft einrühren und trinken. Das heißt auch von der Menge her, ja. Aber die meisten Produkte, die man raucht, da konsumiert man auf einmal vielleicht 0,1 Gramm oder 0,2 Gramm. Das sind so Mengen, die man in Rauch oder in Dampf umwandelt und inhaliert. Wie bei Kratom geht es darum, mehrere Gramm oral aufzunehmen. Und es ist halt an sich nicht irgendwie eine Mischung. Wie gesagt, das andere, da arbeitet man mit Trägerstoffen und Extrakten oder synthetischen Stoffen. Hier ist es eigentlich ähnlich wie in einem Kaffeepulver nur Kaffee drin ist. Ähnlich sollte in einem Kratompulver nur Kratom drin sein. An der einzigen Stelle, wo ich recht gebe, dass es eine Mischung ist, ist, dass man immer häufiger in der Produktion Blending macht. Das heißt, man mischt verschiedene Ernten miteinander, um entsprechende Wirkstoffprofile und Farben und von mir aus auch Geschmäcker oder sowas, um die so ein bisschen zu standardisieren.
Es gibt ja unterschiedliche Kratom-Sorten, ne?
mit Sorten fängt es schon an. Da gehe ich zum Beispiel gar nicht so, also ja, also es gibt definitiv Strains oder Chemovaren, Sorten, aber ich glaube, viele Leute stellen sich das ein bisschen falsch vor. Und zwar wird da ja immer gerne unterschieden so zwischen den mit den roten Wehen, den grünen Wehen und den weißen Wehen.
Auf den Blättern, ne?
Genau. Wenn man sich aber dann diese Bäume anschaut, die Jungen haben alle eher weißlich-grünliche und die Älteren haben halt alle eher so dunkelgrünlich bis ins Rötliche rein. Also das heißt, es ist dieselbe Pflanze, die die einen und die anderen produziert. Es ist auch vielmehr so, dass das Endprodukt durch eine mehr oder minder gesteuerte Fermentation eher dann so ins rötlich-bräunliche dann geht oder eher so ins im grünen, hellgrünen Bereich bleibt. Und da arbeitet man jetzt auch verstärkt mit Methodiken, die das halt auch versuchen zu standardisieren. Also beispielsweise mit einer Dampfsterilisation. Das ist ein relativ frisches Verfahren, aber die größten Anbieter wenden das schon an, um einfach die Fermentation ein bisschen zu reduzieren. Es gibt die Hypothese, dass die rötlicheren Sorten, dass die einen Teil von diesem Opioidstoffwechsel, der bei uns normalerweise im Körper stattfindet, dass der quasi schon außen stattfindet. Also dass dort quasi die Mikroorganismen, dieselben, die man auch jetzt benutzt, um aus dem Kohl Sauerkraut zu machen, also klassische Fermentation, dass die den Mitragenin-Gehalt so ein bisschen abbauen, also das, was einen eher fit macht, und leicht so diese Opioid-Stoffwechselprodukte so ein bisschen nach oben pushen. Aber das möchte man jetzt auch zum Beispiel seitens Indonesien, die das Produkt jetzt auch wirklich auch reguliert rausgeben wollen. Also die haben momentan eine Sperre. Also momentan, oder zumindest für eine Zeit lang, ging gar kein Kratom über den Zoll raus. Und die bestehen jetzt, ich weiß nicht, ob das die Gesundheitsbehörde dort ist, aber die bestehen darauf, dass die von jedem Batch, welcher das Land verlässt, dass es dort quasi Werte gibt. Dann geht es halt zum einen natürlich über diese Alkaloidgehalte. Und dann möchte man zum Beispiel vermeiden, dass diese stark opioidhaltigen Produkte, die teilweise in Indien und in USA auftauchen, wo man nicht genau weiß, wie die hergestellt werden. Also die Frage ist, geht das nur mit Fermentation oder nutzen die noch Chemikalien oder Extraktion und spätere Anreicherung? Da ist weiß man nicht genau, wie das gemacht wird. Auf jeden Fall möchte man diese tendenziell problematischeren Produkte aus indonesischer Perspektive nicht exportieren.
Problematisch, weil sie opioidhaltiger sind?
Ja.
Und das ist dann wiederum problematisch, weil die Toleranzbildung dann höher ist.
Ja, man muss halt immer schauen, von welchen Produkten man genau spricht. Und es gibt in den USA zum Beispiel einen Anbieter. Ich habe keine Ahnung, wie diese Produkte hergestellt werden. Aber die nutzen zum Beispiel dieses Stoffwechselprodukt als Reinstoff und reichern damit ihre Produkte an. Das heißt, da fehlen die stimulierenden Komponenten sofort. Und das ist auch ein Stoff, wenn man den rauchen oder spritzen würde, würde man sofort so ein High bekommen. Opioide sind riskant. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass man differenziert zwischen neumodischeren Entwicklungen aus Kratom heraus, wo man halt gewisse Sicherheitsfunktionen so dann quasi umgeht. Ja, der Stoffwechsel ist eine, der geringe Wirkstoffgehalt und der bittere Geschmack der andere. Und ja, je mehr man diese Sachen umgeht, desto größer sind natürlich die Risiken, dass Menschen mehr konsumieren, dass die halt in Konsummuster reinkommen, die halt ja problematisch werden.
Aber da geht es vor allem ja schon um die Konsummuster. Es geht jetzt weniger um die körperlichen Schäden.
Ja, also es hängt natürlich auch stark von der Dosis ab. Also es gibt klassische Gesundheitsprobleme, die man auch von anderen Opioiden kennt. Ja, Abhängigkeit ist natürlich eine davon. Oder auch wenn man nicht abhängig wird, bei hohen Dosen über einen langen Zeitraum entwickelt man eine Toleranz und man wird auf jeden Fall eine gewisse Entzugssymptomatik haben. Auch wenn man die gut wegsteckt, psychisch, man hat eine Woche lang eine Grippe. Dann Verstopfung ist was Klassisches, Appetitlosigkeit, Übelkeit, unangenehmer Juckreiz auf der Haut, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, also alles, was man so mit Opioiden eigentlich so assoziiert. Sehr langfristig, das weiß ich jetzt bei Kratom nicht, aber ich nehme es einfach stark an, weil es bei fast allen Opioiden so ist, dass das Knochenwachstum auch eingeschränkt wird. Das heißt, also Knochenbrüche heilen langsamer und umgekehrt, das hat man halt bei Menschen festgestellt, die so mit Methadon substituiert werden. Also die haben, also bei Menschen, die wirklich so 10, 20 Jahre lang Heroin genommen haben und danach nochmal 10, 20 Jahre lang richtig hohe Dosen Buprenorphin oder Methadon, dass die auch so ein bisschen in die Richtung Osteoporose, also Glasknochen, so in, also nicht ganz so krass, aber trotzdem in diese Richtung. Also die sind einfach, die haben häufiger Knochenbrüche und die heilen ein bisschen schlechter. Nichts ist ohne Risiko und die klassischen Opioid-Probleme, wenn man entsprechend hohe Dosen langfristig und regelmäßig nimmt, wird man auch mit Kratom höchstwahrscheinlich bekommen. Und ansonsten gibt es halt so sehr seltene Geschichten, also Dinge, die einen von 1000 oder einen von 10.000 Menschen treffen, beispielsweise eine Hyperpigmentierung auf der Haut oder Leberschäden oder auch irgendwelche. Jeder Mensch kann auf fast alles allergisch reagieren. Ja, das wird mit Sicherheit wird es auch Fälle bei Kratom geben, wo Leute von kleinen Mengen irgendwie einen massiven Ausschlag bekommen oder sowas. Aber das ist normal. Also das findet man, wie gesagt, bei zig anderen Genussmitteln und Lebensmitteln auch. Und deswegen ist ja ein Grund, warum auf Produkten immer draufstehen muss, was da so drin ist. Damit Leute dann wissen, hey, ich habe eine Erdnussallergie, ich esse keinen Snickers. Oder auch die ganzen anderen Schokoladenprodukte, wo draufsteht, in Spuren und so.
Weiß man denn, warum der Knochen Bau dadurch angegriffen wird durch Opioide?
Also es ist wieder ein sehr, sehr langwieriges Geschichte. Also wir reden nicht von irgendwie Leute, die irgendwie zwei Wochen lang wegen schweren Verletzungen oder so Opioide nehmen. Also ich rede von Leuten, die wirklich sehr hohe Dosen über Dekaden nehmen. Aber jenseits von diesem Finding, der Mechanismus dahinter, es ist halt nur wahrscheinlich, dass es entweder ein Signal ist, was auch über Opioid-Rezeptoren quasi übermittelt wird, weil es halt wieder so viele verschiedene Opioide gibt, wo man diesen Effekt gesehen hat. Aber auf welcher Ebene das jetzt, ich sag mal, zu einer Zelldifferenzierung führt oder so weiter, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber grundsätzlich muss man sich das vorstellen, dass viele Rezeptoren im menschlichen Körper miteinander verwandt sind. Es gibt von vielen Rezeptortypen auch Subtypen. Der eine Subtyp ist dann im zentralen Nervensystem an der einen Stelle, der andere dann an der anderen Stelle. Aber dann auch ein anderer Subtyp, der ist dann irgendwo im Darm und was weiß ich. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Opioid, was bei Durchfall hilft, Loperamid. Ja, das geht nicht durch die Blut-Hirn-Schranke, wirkt aber trotzdem auf Opioid-Rezeptoren.
Was bedeutet das? Weil das kommt auch öfter mal vor, dass das nicht die Blut-Hirn-Schranke passiert.
Man nimmt ja Wirkstoff, wenn man oral was einnimmt, wird ja quasi dann über die Blutgefäße im Magen-Darm-Trakt, vor allen Dingen halt im Dünndarm, wo halt viel Oberfläche ist, dort gelangen quasi die Stoffe ins Blut. Ja, dort mit, zusammen mit all den anderen Nährstoffen, die man so über die Nahrung aufnimmt. Viel geht dann erstmal in die Leber, erstmal alles, was irgendwie toxisch sein kann. Und danach geht es weiter in den Körper. Und das zirkuliert halt im Körper. Bei fast jeder Droge, die man oral aufnimmt, ich sage immer aus Spaß so, LSD, da sind ja die Dosen immer sehr klein, versuche ich Leuten zu erklären, hey, fast dieselbe Konzentration an LSD, in die deinem Gehirn ist, ist auch in deinem kleinen linken Zeh. Man hat halt mehr oder minder eine Gleichverteilung erstmal, ja. Also es gibt auch, je nach Stoff, kann der dann auch eher mal im Fettgewebe verschwinden. Manche bleiben eher dann an so Proteine im Blut gebunden. Auf jeden Fall gibt es erstmal so eine Art Gleichverteilung im Blut. Und dann ist die Frage, geht der Stoff ins Gehirn? Und psychoaktive Stoffe gehen, mir fällt keine Ausnahme ein, deswegen sage ich jetzt mal alle. Ja, okay, mir fallen jetzt doch Ausnahmen ein. Amylnitrite beispielsweise, Poppers, da wirkt der psychoaktive Effekt dadurch, dass die im Prinzip deine Blutgefäße weit werden und die einfach schwindelig und dizzy wird und so weiter. Da ist mir nicht ist mir zumindest nicht bekannt, dass es dort im zentralen Nervensystem eine Interaktion gibt. Aber in der Regel, wenn ein Stoff psychoaktiv wirkt, muss er irgendwie ins Gehirn. Und wir haben halt die Zellen oder der Blutkreislauf von unserem Gehirn ist halt zum gewissen Maße getrennt von unserem Blutkreislauf im restlichen Körper. Beziehungsweise die Filtergewebe dort sind entsprechend aktiver. Ja, bei unsere Nieren oder unsere Leber, die hat beispielsweise Strukturen, die sehr gut Blut, Moleküle und so weiter durchlaufen lässt, damit man große Volumina in einem gewissen Zeitraum immer wieder an genügend Oberflächen vorstellen kann, um Interaktionen, beispielsweise mit Transportern, dass ein Salz geht in die eine Richtung, ein Kohlenhydrat geht in die andere Richtung und so weiter. Bei der Blut-Hirn-Schranke, da ist es halt zum großen Teil diese sogenannten Tight Junctions. Da sind halt die Zellen doch relativ dicht beieinander und die lassen nicht alles durch. Aber da gibt es auch Transporter, da gibt es passive Diffusion und auch viel Streiterei, wie genau welche Stoffe. Da gibt es immer noch, also teilweise wirklich stark unterschiedliche Hypothesen, ob jetzt ein Stoff besser durchs Gehirn geht, weil er ein bisschen lipophiler ist und das besser durch die passive Diffusion funktioniert oder aber dadurch bessere Eigenschaften hat und von Transportern aktiv transportiert wird. Da gibt es relativ viele, viele Streitigkeiten. Aber letztlich ist es wichtig, die Stoffe müssen halt irgendwie ins Gehirn, um dort quasi ja, unser Denken und Fühlen zu beeinflussen. Weil dort kommunizieren viele Nervenzellen, die, ich sag mal, mit unserer Gedanken- und Gefühlswelt assoziiert sind, die quasi Sinneseindrücke von außen mit Erinnerungen von damals verknüpfen und uns dann dazu antreiben, das zu machen, zu denken, zu fühlen und was auch immer wir so tun. Und auf jeden Fall in diesem Netzwerk, dort ist es ja, wo Drogen interagieren und beispielsweise gewisse Neuronen, die zum Beispiel für die Motivation da sind oder die eher dazu da sind, jemanden zu beruhigen oder die dazu da sind, Schmerzen auszuschalten, dass diese Stoffe dort quasi Wechselwirkung haben. Und Neurotransmitter wie Serotonin, Endorphine oder Dopamin oder was weiß ich, emittieren.
Warum findest du denn Kratom als Substanz oder Pflanze interessant? Also wie hat es deine Aufmerksamkeit geweckt?
Also das eine, das sind die aktuellen Trends. Das heißt, es ist einfach ein Thema, was mehr angefragt wird, wozu es jetzt auch mehr Forschung gibt. Also ich fand Kratom auch schon spannend, bevor alle anderen es spannend fanden. Also in Drogenenzyklopädien ist es, wie gesagt, schon seit den 20ern zu finden. Und dementsprechend war das eigentlich für mich schon immer ja eine ganz spannende Pflanze. Also gerade auch, ich erinnere mich an eine Beschreibung in einem Buch aus den frühen 90ern. Da stand halt, das ist ein Mittelding zwischen Kokablätter kauen und Opium rauchen. Hat sich für mich eigentlich relativ spannend angehört. Aber natürlich, ja, es ist aktuell relevanter. Und deswegen beschäftige ich mich halt damit jetzt ein bisschen mehr.
Von wem geht denn die Forschung aus, wenn das eigentlich für Pharmazie nicht so interessant ist?
Für die Pharmazie ist es interessant, für die pharmazeutische Industrie ist ja. Es leider nicht interessant. Es gibt zum Beispiel, also Grundlagenforschung, es gibt ja ab und zu Töpfe dafür. Nur, wir reden dann davon, dass, keine Ahnung, eine Studie im Tiermodell für 10.000 Euro bewilligt wird, aber halt nicht irgendwie eine klinische Studie für eine 500.000. Trotzdem kann man daraus was lernen. Oder auch sozialwissenschaftliche Forschung, dass Leute sich mit den Menschen beschäftigen, die Kratom eh nutzen. Oder dass man sich auch die Produkte, die Leute nehmen, dass die zum Beispiel auch analysiert werden. um mal zu schauen, was ist denn da drin. Auch Stichwort Pestizide, Schwermetalle und so weiter. Oder auch mikrobiologische Kontamination, also irgendwelche Mikroorganismen. Es gibt schon Forschung, nur es ist halt keine Forschung wie bei der pharmazeutischen Industrie. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit, eine Firma will ein neues Medikament rausbringen.
Du hast jetzt auch schon nochmal die Produkte angesprochen, beziehungsweise das hattest du ja schon erwähnt, dass es in den USA unterschiedliche Kratom-Produkte gibt, also Produkte, die aus dem Kratom-Blatt weiterentwickelt werden. Was macht die dann gefährlich und was für Produkte sind das auch?
Das eine Beispiel wäre natürlich, um das direkt zu versinnbildlichen, ist natürlich Coca. Wenn man Coca-Tee trinkt, gibt es keine großen Gefahren. Und auch wenn man ein paar Coca-Blätter kaut, gibt es keine großen Gefahren. Wenn man aber das Kokain daraus gewinnt und hat es nachher als Reinstoff und spritzt sich das oder raucht das, so dass es irgendwie so sofort und schnell und intensiv wirkt, ja, da muss ich, glaube ich, nicht viel dazu erklären, dass das Risiko für eine Abhängigkeit verhältnismäßig hoch ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas potenziere, habe ich natürlich ein größeres Risiko. Sei es, ob es in die Richtung Abhängigkeit geht, aber auch Nebenwirkungen. Ja, es macht einen Unterschied aus, ob man 400 Milligramm Ibuprofen nimmt oder ob man direkt 2000 Milligramm Ibuprofen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sich sowas sehr hoch dosieren, ist bei einem übel schmeckenden Blattmaterial halt nicht so hoch wie bei einem Extrakt vielleicht. Und das kann man dann, keine Ahnung, an der Tanke kaufen ohne Altersbegrenzung. Das ist eigentlich die Frage der Zeit, wann sich erstmal Jugendliche treffen und damit ein Wetttrinken machen und dann einer davon stirbt. Grundsätzlich habe ich gegen viele von diesen Produkten nichts. Nur ich sehe die nicht im regulären Handel. Die müssten in einer Art Apotheke, Fachgeschäft für Erwachsene, also wo Werbung verboten ist, wo eine gute Aufklärung da ist und wo es Hilfsangebote gibt, gerade falls eine Abhängigkeit besteht. Dort könnte ich mir auch vorstellen, dass, wie gesagt, Extrakte oder so verkauft werden. Aber ansonsten für den normalen, regulären Markt, für jedermann, da würde ich sagen, Kratom Blattmaterial mit einem Warnhinweis, das ist vertretbar. Aber ja, wie gesagt, die Extrakte oder auch Weiterentwicklungen ist ein höheres Risikopotenzial. Und im normalen, klassischen Lebensmittelhandel, was man an der Tankstelle verkauft, da das fände ich nicht gut.
Kratom kann man ja kaufen. Es wird ja vor allem als Farbpigment gehandelt. Fehlt dann bei solchen Shops die, sagen wir mal, risikovermindernde Gebrauchsanleitung, wie man das konsumiert? Weil wenn man das als Farbpigment verkauft, dann kann man da ja nicht Verbraucherschutz-Konsumanleitungen mit dran kleben.
Ja, also ganz unabhängig davon, dass ich natürlich vielen Shop-Betreibern das jetzt auch nicht so überlassen möchte, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Unsinn erzählt wird. Also jetzt allgemein, also jetzt nicht unbedingt bei Kratom, aber ich muss jetzt gerade an die ganzen HHC-Verkäufer denken, die dann so tun, als ob das irgendwelches natürlich angebautes Cannabis wäre, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja, also das Problem ist, der Online-Handel wird eigentlich kaum überprüft, kaum auditiert. Ein Großteil sind Schutzbehauptungen. Das heißt, in dem Moment, wo eigentlich klar wird, dass es für den oralen Konsum bestimmt ist, müsste eigentlich dann die Polizei anfangen zu ermitteln. Es gibt grundsätzlich relativ wenig Kontrolldruck bei, bei etablierten Märkten. Also bei Dingen, die, ich sag mal, schon sehr lange so laufen, wie sie laufen, dass E-Zigaretten von Jugendlichen gekauft werden, dass man einfach mal so Testkäufe macht und so weiter. Das sind alles, oder auch, wenn eine Firma, die ein normales Lebensmittel oder ein kosmetisches Produkt im Handel hat, bis es auffällt, dass die irgendwo wie Schmu machen, das dauert. Also die Ressourcen sind in dem Bereich nicht so groß. Also das kann man jetzt nicht vergleichen mit den Ressourcen, die zum Beispiel hineingesteckt werden, wenn es darum geht, irgendwie den Heroin- oder Kokainhandel oder sowas zu bekämpfen. Ja, wahrscheinlich auch, weil das Strafmaß einfach ein geringeres ist und weil halt die viele mit Schutzbehauptung arbeiten. Viele stellen sich aber trotzdem so dumm an, dass sie einen schon irgendwie zeigen, also die erklären einem allgemein, hey, die Pflanze wird so und so genutzt, Konsumenten machen dies und das und so weiter. Und dann schreiben sie aber trotzdem auf ihr Produkt drauf, nicht für den Konsum bestimmt. Daran erkennt man ja auch eine Schutzbehauptung so ein bisschen, dass sie halt trotzdem erstmal werben und erklären, hey, ist eine Pflanze mit pharmakologischen Eigenschaften, bitte nicht konsumieren. Am besten noch ein Bestellformular unterschreiben lassen, irgendwie so, ich konsumiere das nicht.
Gibt es denn da in Deutschland Bestrebungen, es zu verbieten oder auch das zu regulieren?
Ja, es gibt aktuell eine Bestrebung, Kratom zu verbieten. Und zwar tagt aktuell wieder der Sachverständigenrat für Betäubungsmittel und die haben das jetzt zum x-ten Mal auf ihrer Agenda. Und jedes Mal kann es natürlich sein, dass es zu einem Verbot führen würde. Wie gesagt, ich hoffe da nicht drauf, zumindest was, ich sag mal, natürliches Kratom angeht. Also wenn man sagen würde, Mitrogenin-Extrakte oder Weiterentwicklungen aus dem Mitrogenin-Grundkörper, also diesem Hauptwirkstoff, da würde ich mit d'accord gehen. Gerade wenn man das irgendwie über das NPSG oder so regeln würde, das könnte ich irgendwie nachvollziehen. Wichtig ist halt, dass das Pflanzenmaterial für Menschen verfügbar ist, weil es gibt nicht wenig, also erstens, es gibt einfach einen Bedarf für leichte Schmerzmittel. Für viele Leute erfüllt das halt einen entsprechenden Zweck, sei es bei einer Substitution oder sei es, also natürlich, in einer idealen Welt wird jeder immer zu einem Arzt gehen und wird genau das verschrieben bekommen, was er will. Aber es gibt Menschen, die haben Angst vor Ärzten, es gibt Menschen, die haben kein Vertrauen in das ärztliche oder soziale Hilfesystem. Wenn man sich anschaut, was es ja sonst alles gibt, ja, man kann sich ja trotzdem auch, mittlerweile auch übers ClearNet, kann man sich ja wirklich alle möglichen Opioide bestellen. Ja. Also auch auf Instagram kann man sich ja teilweise schon Heroin bestellen. Da spreche ich noch gar nicht von den ganzen Research Chemicals, die eine opioide Wirkung haben. Da fallen mir auch gerade drei ein, die man in Deutschland eigentlich legal beziehen kann. Also da könnte ich theoretisch ein Kilo zu Hause haben, was mehr Konsumeinheiten wären, als wahrscheinlich in Frankfurt an einem Tag konsumiert werden. Genau deshalb finde ich es halt wichtig, dass man Drogen, die ein entsprechend niedriges Risikopotenzial haben, dass man die nicht so drakonisch verbietet, weil man muss Menschen Alternativen geben. Auch im Kontext der Globalisierung. Uns ist ja auch wichtig, vielleicht uns beiden jetzt nicht, aber wenn wir in Thailand im Urlaub wären, dass wir dort ein leckeres, kühles deutsches Bier oder zumindest ein Bier nach deutschem Reinheitsgebot irgendwie trinken können. Ja. Aber dann muss man doch genauso gestatten, dass eine thailändische Mutti ihre Rückenschmerzen mit Kratom-Tee hier behandelt. Für mich ist das ja auch zum gewissen Teil auch gelebter Antirassismus. Also man muss tolerieren, dass Menschen einen anderen Bedarf haben, eine andere Tradition haben und unterschiedliche Stoffe konsumieren. Ja, die potenteren Sachen gerne regulieren, gerne so wie das Tschechien jetzt macht, aber das reine Pflanzenmaterial, das sollte man bitte nicht anfassen. Weder mit Betäubungsmittelgesetz noch mit neue psychoaktive Stoffe-Gesetz.
Ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ich habe keine Fragen mehr zu Kratom.
Ja, gut.
Ich danke dir für deine Zeit und dass du wieder dabei warst und hoffe, das war nicht das letzte Mal.
Ja, gerne wieder. Merci.